der Zukunftsforschung gibt es diesen Leitsatz, dass wir die Veränderungen der nächsten 5 Jahre meistens überschätzen. Da passiert viel weniger, als wir eigentlich glauben. Die Veränderungen der nächsten 10 Jahre unterschätzen wir allerdings massiv. Jetzt muss ich aber sagen, wenn ich an die Welt von vor 5 Jahren zurückdenke, im Jahr 2018, dann war das wie ein anderer Planet. Natürlich, weil die Pandemie vieles verändert hat in Wirtschaft und Gesellschaft. Außerdem haben plötzlich alle Among Us gespielt, eine Zeit lang, was völlig unerwartet war. Dazu gab es noch irgendwie neue Technologietrends, die aufgeploppt sind, wie die künstliche Intelligenz, und die wird auch nicht mehr weggehen. Wenn mich jemand noch vor 5 Jahren gefragt hätte, Micha, was denkst du über künstliche Intelligenz, hätte ich gesagt, ja, wird halt irgendwann mal wichtig, aber komm doch 2050 nochmal wieder, ne? Dann reden wir weiter. Nee, vergiss es ist da. Schon jetzt als Trendthema. Also diese 5-Jahres-Sache ist nicht zu unterschätzen. Natürlich auch im Gaming, wo wir solche Sachen gesehen haben, wie die Activision-Übernahme durch Microsoft, die gerade noch im Gange ist. Auch damit hätte keiner gerechnet. Also jetzt sag mir doch nicht, dass ich in 5 Jahren wenig verändern kann. Und wir müssen jetzt dringend drüber reden, wie sich das Gaming verändern wird in diesen 5 Jahren. Also wie wir in 5 Jahren spielen werden. Und um das rauszufinden, habe ich hier auf der Cactus 2023 einen kleinen Indie-Entwickler-Gipfel einberufen. Bei mir zu Gast ist nämlich der CEO von Fusion Play. Herzlich willkommen, Konrad Kunze.
Hallo.
Ebenfalls mit dabei ist der Head of Marketing und COO von Byte Rockers Games. Hallo, Mike Reichelt.
Hallo.
Ja, schön, dass ihr beiden da seid. Konrad, magst du uns vielleicht erstmal Fusion Play kurz vorstellen? Wer seid ihr? Woher kommt ihr? Was macht ihr so?
Also woher kommen wir? Hier aus Leipzig direkt. Deswegen sind wir natürlich auch hier auf der Cactus. Uns gibt es seit 2012. Wir hatten angefangen mit einem Kartenspiel, also direkt physische Karten, die man in die Hand nehmen kann. In denen sind Funkchips eingebaut und haben da ein Patent drauf gemacht, mit Schmidt-Spiele und Disney zusammengearbeitet. Und seit 2016 haben wir uns VR so ein bisschen als unser Thema rausgesucht, wo wir reingehen wollten, weil wir das spannend fanden. Und haben da jetzt 2 Spiele bis jetzt rausgebracht. Das erste ging um eine Katze, das heißt Conrad's Kittens. Ein Katzensimulator. Mhm. Und das zweite ist erst letzte Woche rausgekommen, ganz neu für die PlayStation VR 2. Eines der ersten deutschen Titel für die neue PlayStation VR Hardware. Und das ist Across the Valley, eine Farmsimulation.
Ja, sehr schön. Ist Conrad's Kittens nach dir benannt?
Tatsächlich ja. Als der Name gewählt wurde, habe ich nicht schnell genug einen anderen Vorschlag gefunden. Und dann haben alle gesagt, okay, dann bleibt das jetzt so.
Okay, sehr schön. Mike, wer ist Byte Rockers Games und was macht ihr gerade so?
Ja, wir kommen aus Berlin. Sind jetzt aber tatsächlich seit 7 Jahren schon immer wieder in Leipzig, bis auf die Corona-Pause. Und wir sind ein Indie-Studio in Form von Independent, gar nicht mal so klein. Mittlerweile sind wir 36 Angestellte,
okay.
Arbeiten an 3 Titeln gleichzeitig. Über 2 kann ich noch nicht so viel sagen. Mhm. Und mit dem neuesten sind wir jetzt aber hier heute auch vertreten, mit Beat Slayer. Kann man auch auf Steam sich angucken schon. Und ja, ich glaube, so richtig kennen tut man es trotzdem noch nicht, weil mühsam arbeitet man sich als Indie nach oben. Aber vielleicht hat man von unserem letzten Titel mal Insurmountable gehört. Da haben wir mit Daedalic, was vielleicht ein Name ist, zusammengearbeitet. Und ja, wir versuchen sozusagen auch die Weltherrschaft anzustreben und mal gucken, wie es in den nächsten Jahren läuft.
Ey, du hast auf jeden Fall schon ein Achievement unlocked, weil ihr zu Insurmountable, einem Bergsteigerspiel, einen Livestream gemacht habt mit Reinhold Messner.
Also. Tatsache, ja. Es ist aus Marketing-Sicht, was ja eins meiner Steckenpferde ist, glaube ich, mein Lebenshighlight gewesen. Die Jüngeren kennen ihn, glaube ich, nicht. Aber ich gehöre nicht mehr zu den Jüngeren, deswegen. ich fand es großartig mit einer Bergsteigerlegende, der tatsächlich alleine ja auf dem Mount Everest als erster Mensch geklettert ist. Und uns haben alle bei Insurmountable gesagt, das ist so langweilig. Alleine auf dem Berg steigt doch kein Mensch. Die steigen doch immer als Gruppen hoch. Und er, der noch nie ein Computerspiel gespielt hat, hat im Livestream halt gesagt, also näher kann man an die Realität nicht rankommen. Ja, das war so ein Ritterschlag für unsere Entwicklerinnen. Ja, das war ganz nice, die Aktion.
Sehr schön. Näher an die Realität kann man nicht kommen, Konrad. Das ist doch mal ein gutes Stichwort fürs Thema Virtual Reality und die Frage, wie ihr dort gelandet seid. Also wie habt ihr denn, du hast gerade erzählt, ihr macht Across the Valley, eine Bauernhof-Simulation, die es unter anderem gibt für PSVR 2. Wie seid ihr zur Virtual Reality gekommen?
Oh, das ist sehr unüblich, würde ich mal denken. Also es war tatsächlich von mir ein privates Hobby. Ich fand das super interessant, schon mit dem DevKit 1 von der Oculus, und hatte damit gearbeitet. Und wir hatten ja zuvor an dem Kartenspiel gearbeitet. Und ich habe dann privat einen kleinen Prototypen mal gebaut von einem Spiel. Und es war tatsächlich für meine damalige Freundin, jetzt Frau, ein Geschenk zum Jahrestag, oh. Weil sie ein riesen Katzenfan ist, wir aber keine Katze haben. Und ich hatte einfach so die Idee, was ist, wenn man einen Schritt weiter geht, dass man in VR nicht nur was sieht, was nicht da ist, sondern auch was anfassen kann. Und hat deswegen zum Spaß einfach nur als Gag den VR-Controller an einem Plüschtier befestigt. und dann die beiden mit ein paar cleveren Algorithmen so synchronisiert, dass man, wenn man das Plüschtier hochhebt, die VR-Brille auf hat, sieht man genau da eine Katze. Und die ist halt auch flauschig und die macht Miau und so weiter. Das war nur ein kleiner Gag, sag ich mal. So ein Prototyp und ein kleines Geschenk für meine Freundin. Und irgendwann kurz danach dachten wir uns, das muss doch irgendwie mehr werden. Das ist so cool, das funktioniert so gut. Und dann lief das an, dann habe ich das unseren damaligen Geschäftsführern gepitcht, einfach nur als kleine Idee. Die fanden das auch geil. Dann haben wir einen Businessplan aufgestellt und dann wurde es ein richtiges Projekt, wurde ein komplettes Spiel, was natürlich dann auch ein Team dahinter hatte. Und so fing das an. Und dann sind wir jetzt irgendwie mit der VR-Branche mitgewachsen und sind da so einer von den ersten kleinen Indie-Studios, die von Anfang an mit dabei sind.
Klasse. Wie siehst du denn jetzt, weil wir über die Zukunft sprechen wollen, wie siehst du denn die Entwicklung dieses VR-Marktes? Weil so ein bisschen ist ja schon, VR begleitet uns schon einige Jahre, aber auch wir bei der GameStar sehen, ne, es gibt natürlich mal wieder Highlights, wie so ein Half-Life Alyx auch und dann, wenn PSVR rauskommt beispielsweise, gibt es solche Sachen wie damals Resident Evil 7, wo wir alle sehr laut geschrien haben bei der VR-Version, aber es kommt noch nicht so richtig in den Steigflug, habe ich manchmal das Gefühl. Wie glaubst du denn, dass dieser Markt sich weiterentwickelt wird in diesem VR, Augmented Reality, Mixed Reality Bereich?
Ich glaube, da ist dann die Stunde rum, die wir heute haben, wenn ich damit durch bin. Also ich denke mal, das meiste ist ein bisschen kontroverser im Gegenteil zu dem, was die meisten denken. Also ich bin tatsächlich, ich mag Spiele wie Skyrim VR, wie Fallout VR, Half-Life Alyx sowieso. Aber ein ganz großer Fan bin ich von Spielen, die nur in VR funktionieren und die kein Original haben. Also nicht ein Spiel, wo ich sage, ich nehme mal einen Spieletyp XY und bringe den in VR, sondern wo ich sage, ich kreiere was komplett Neues, das macht nur in VR Sinn, ohne VR macht es überhaupt keinen Sinn und das wird gut. Beispiel Beat Saber. Mhm. Beat Saber mit Maus, Tastatur und WASD spielen wäre kompletter Unsinn.
Ja.
Oder Job Simulator oder dieses Rick and Morty, so großartig. Und da sind wir auch große Fans von. Das ist auch ein Vorbild für uns gewesen. Deswegen wollen wir auch Spiele machen, die in dieser Art sind, die von Grund auf für VR gedacht sind, die kein eigentliches Vorbild haben. Also auch Across the Valley, viele denken, das ist ein Stardew Valley in VR. Mhm. Das muss ich gleich sagen, das ist es nicht. Es ist eigentlich Job Simulator auf der Farm. Das heißt, es geht nicht darum, wie bei Stardew Valley, ich lerne, gehe ins Dorf und lerne Leute kennen und nachts gehe ich in die Mine und hacke. Und das wäre auch für so ein kleines Studio wie uns von der Komplexität viel zu groß gewesen, wenn man das in einer guten Qualität umsetzt. Es geht eher darum, man macht Unsinn auf der Farm, macht so ein bisschen Gartenarbeit. Mhm. Und ich glaube, da liegt auch der eigentliche Wert davon. Man sollte davon loskommen, VR als Ersatz für normales Gaming zu sehen. Mhm. Das ist auch, Mobile Gaming ist kein Ersatz für Konsolengaming. Genauso wie Kinos kein Ersatz für Theater geworden sind und wie Fernsehen nicht das Kino ersetzt hat, sondern es ist eine Ergänzung, es ist eine neue zusätzliche Unterhaltungsform. Und ich zocke gerne mal abends auf einer Konsole, auch mal auf dem Handheld. Ich zocke am PC gerne. Und trotzdem ist das für mich das ganz anderes, wenn ich auf einer Nintendo Switch spiele, als wenn ich mit Maus und Tastatur am PC spiele. Und wieder was anderes, wenn ich mir eine VR-Brille aufsetze und eine VR-Erfahrung habe. Und ich finde, das läuft sich nicht gegenseitig den Rang ab und das ersetzt sich nicht, sondern es ergänzt sich. Und wir brauchen mehr Spiele, die VR an sich leben, von vornherein, und nicht versuchen, normale Spiele zu kopieren, damit es auch diese Konkurrenzsituation gar nicht gibt. Und ich glaube, da wird es sich auch hinentwickeln.
Okay. Bevor Mike dir widersprechen kann und wir kurz über das Requisit reden können, was mir gerade reingereicht wurde. Also du sagst auch, wird es für uns in 5 Jahren alltäglicher sein, VR? Was glaubst du? Also alltäglicher im Sinne von, die Spiele sind erfolgreicher, sie sind präsenter, sie sind halt mehr auch irgendwie in der Berichterstattung auf YouTube, bei den Streamern und sowas zu sehen?
Ja, ich denke schon, in Summe ja. Aber es wird halt nicht Ersatz sein. Also es wird eher sein, man hat verschiedene Unterhaltungsformen, die in VR dann einfach Sinn machen und die viel mehr in VR sind, zum Beispiel Simulation. Wer einmal Autorennen gespielt hat in VR mit einem Lenkrad, Flugsimulator oder Star Wars Squadrons, ich will keine Werbung für andere Produkte machen, aber es ist einfach geil. Es ist einfach in einem X-Wing sitzen, sich umschauen, nach oben gucken, man sieht den TIE Fighter dahinter sich. Das ist so unglaublich cool, dass man dann nicht wieder an dem PC mit einem flachen Bildschirm dieses Spiel spielen will.
Ja.
Aber was anderes, wenn ich Age of Empires oder sowas zocke, das brauche ich nicht in VR. Und ich denke, dass es mehr solche Spezialspiele gibt, dass es in Summe mehr vertreten sein wird, auch für ganz andere Sachen, sowas wie, wenn ich Urlaub mache, mir schon mal den Urlaub vorher in VR, das Hotel oder sowas anschauen, oder wenn ich, keine Ahnung, mir ein Haus kaufen will, mir das schon mal in VR angucken, sowas in die Richtung. Aber dass es so seine Sparte finden wird, die wird langsam wachsen, aber es wird halt nicht übernehmen. Ne? Mhm.
Ich gebe dir auf jeden Fall recht mit dem X-Wing, weil ich weiß noch, vor einigen Jahren auf der Gamescom gab es mal eine Demo, nur eine Demo, eine VR-Demo zu Star Wars Battlefront 2, wo man im X-Wing saß. Das war eigentlich nicht mal was dann groß Belang hatte für das Spiel, nur eine Technologiedemo. So faszinierend. Mike, erstens, Ich habe hier gerade eine, wie soll ich das beschreiben, eine endzeitliche Axt gebaut aus einem, einer Fahrradbremse und ganz viel Axt noch mit dran hier reingereicht bekommen. Und da ist euer Logo drauf. Was hat das für eine Bewandtnis?
Tatsache ist, mir ist es gerade eingefallen, das ist eine Waffe aus dem Spiel, was wir hier vorstellen, Beat Slayer. Und das fanden wir ganz witzig, die mal in echt zu bauen, ist ein Flammenwerfer mit einer Axt, also alles, was man braucht. Mir ist das aber gerade aufgefallen, weil das Thema kam, wie spielen wir halt das? Und ich bin ja das Contra VR. Die wenigsten wissen es, wahrscheinlich gar keiner. Vor 3 Jahren haben wir mit einem VR-Spiel hier auf der Dreamhack, auf der damaligen Dreamhack gesessen in Leipzig, haben ein ganzes Wohnzimmer nachgebaut, weil uns damals gesagt wurde, ja, es nimmt langsam Fahrt auf. Das war dann also vor 4 Jahren. Und so langsam kommt VR und dann kommt ja die neue Technik mit damals noch Facebook, die dann jetzt ja Meta sind. Ja, okay, machen wir mit. Und ich widerspreche da vehement. Nein, das wird sich nicht durchsetzen. Nein, das wird nicht funktionieren. Aus einem ganz einfachen Grund. Die Leute, das hast du eigentlich gerade richtig gesagt, wollen das nicht zum Zocken haben, sondern die wollen das als Erlebnis haben. In Berlin gibt es bei uns ganz viele VR-Erlebnishallen. Hier auf Messen sehe ich das immer wieder, dass die Stände voll sind, ob das dann auch mit Gewehren sind, die dazu rattern oder, deswegen komme ich dazu, gerade bei der GDC gewesen letzten Monat, da wurde mit einer echten Axt halt VR gemacht und so weiter. Die haben uns dann immer gefragt, ach cool, hier kann man also auch und nehmen das Ding und wollten loshacken. Sag ich, nee, Ausstellungsstück. Und da habe ich gesehen, die Leute haben Bock drauf, definitiv dieses Erlebnis zu haben, aber nicht zu Hause. Mhm. Das ist so ein, ich gehe irgendwo hin, ich mache das mal, hier ist Lasertag irgendwie aufgebaut und sowas alles. Das machst du auch nicht in deiner Freizeit. Und das, glaube ich, wird VR einfach nicht zu Hause werden. Plus dem Bonus, du hast einen harten Schul- oder Arbeitstag gehabt, dann willst du nicht noch irgendwie körperlich Action machen. Also die eine Sache, die ich dir recht gebe, ist, und das war unser Spiel auch, das basiert auch auf Sitzen. Man saß an einem Tisch und da wurde sozusagen ein Wohnzimmer simuliert. Zu viert saß man dann rum, war ein Multiplayer VR. Und dann wurde auf dem Tisch das Spiel dargestellt. Wir haben also AR simuliert in VR. War eine bescheuerte Idee.
Ich finde das gut.
Ja, die Leute fanden es hier auch großartig, alle haben es gefeiert. Und dann haben wir angefangen rumzufragen, wie viel VR denn so im Umlauf ist oder wer denn vorhat, sich demnächst was zu besorgen oder so. 99% haben es verneint. Und da haben wir gemerkt, das werden wir nicht schaffen. Die Kosten sind ja, wie du selber weißt, immens, so ein Spiel zu programmieren, auch im Indie-Bereich. Das sind Hunderttausende von Euro. Das wird sich nicht rechnen. Und deswegen wird VR meiner Meinung nach nie den Sprung dahin schaffen. Ist nice zu erleben, aber nicht zu Hause zum Zocken.
Ich sehe schon, da seid ihr ein bisschen auseinander. Ich gebe jetzt diese Axt nicht weiter, sonst wird das hier, ihr sollt mit Worten fechten, nicht mit Waffen an der Stelle. Spannend, ja, Konrad, hast du noch eine Antwort drauf?
Ja, natürlich. Also, ich verstehe die Punkte generell. Ich bin aber nicht hundertprozentig dabei. Also zum einen, wenn ich nach einem anstrengenden Tag nach Hause komme, dann habe ich den ganzen Tag an meinem Schreibtisch gesessen und mit dem Kopf gearbeitet. Und was ich dann will, ist ein bisschen abschalten. Das heißt, ein bisschen mich körperlich betätigen und rauskommen aus dieser Welt ist da super. Mhm. Und genau das mache ich. Ich habe halt keine Zeit, dann noch irgendwo wohin zu fahren, ins Fitnessstudio oder irgendwas, sondern ich kann mich einfach zu Hause in mein Wohnzimmer stellen, setze mir die Brille auf und auch wenn es draußen regnerisch ist, so wie hier heute, wenn ich die Brille aufsetze, ist alles kunterbunt und schön, da scheint die Sonne, da bin ich auf unserer Farmidylle oder sagen wir mal irgendwo am Strand oder wie auch immer und kann ein bisschen abschalten, kann ein bisschen relaxen, kann auch ein bisschen was körperlich machen, wie bei Beat Saber, wenn ich mal sage, okay, ich habe mich wieder viel zu wenig bewegt, gerade in Corona, wo wir alle im Homeoffice gearbeitet haben. Man bewegt sich von Bett zu Schreibtisch zu Bett zu Küche und so weiter. Und da ist das ein guter Gegenpol, um ein bisschen Bewegung und ein bisschen dem Alltag entfliehen nach Hause zu bringen. Denn das ist das Wichtige. Lasertag ist auch super geil, was wir hier haben. Mhm. Das kann ich aber zu Hause nicht machen. Da habe ich den Platz nicht für. Sonst würde ich es tun. Und ich habe nicht immer die Leute dafür. Aber VR kann ich zu Hause machen. Und das sehe ich deswegen als die Möglichkeit, deswegen auch VR, nicht AR, mhm, der Realität zu entfliehen, wenn man das gerne möchte. Und mit den Verkaufszahlen kann ich euren Schmerz mitfühlen. Das ist gerade zum Anfang sehr, sehr schlecht angelaufen. Aber im letzten Jahr hatte ich irgendwo gelesen, es wurden mehr Meta Quest 2 verkauft als Xbox. Das heißt, die Anzahl der Hardware-Basis ist inzwischen auf einem ganz anderen Level, als wo wir vor 4-5 Jahren waren. Und ich sehe das, also es gibt ja die großen Firmen, die da arbeiten. Sony ist jetzt mit der PlayStation VR 2 da jetzt hart im Angriff. Meta ist der Platzhirsch. Und es kommen jetzt noch mehr, bei Valve munkelt man, dass die an was arbeiten, mhm, und bei anderen Geräten, selbst Apple. Ich glaube, je mehr Geräte es gibt, umso billiger werden die in Summe und umso zugänglicher wären die. Das war ja der große Vorteil von der Quest 2. Der Anfang, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, da war VR so wie erstmal 30 Kabel einstöpseln, 25 Treiber installieren und dann hoffen, dass es geht. Und ach, das hat eben.
Du brauchst noch einen NASA-Rechner dazu, der
genau,
das Ganze unterstützt.
Genau, genau. Da musst du direkt an ein Rechenzentrum angeschlossen sein. Ne? Und jetzt ist das, du setzt das Ding auf, schaltest an und es geht los. Genau wie eine Spielkonsole. Und dieses Ease of Use ist halt wichtig, weil wenn ich abends nochmal 5 Minuten aus der realen Welt raus will, dann will ich nicht vorher Treiber installieren.
Ja. Ich gebe euch mal noch meine visionäre These, bevor wir weitergehen zum nächsten Punkt. Für mich ist die Virtual Reality ja auch nur ein Teilbereich dieses ganzen Themas Mixed Reality, wo auch AR dazugehört, also Augmented Reality, dass Dinge in die echte Welt sozusagen eingeblendet werden, wie damals bei Google Glass oder Microsoft HoloLens und sowas. Und ich glaube, dieses ganze Thema Mixed Reality wird sich dann richtig durchgesetzt haben, wenn einfach diese Augmented Reality auch Teil unseres Alltags wird, falls sie es wird. Ne? Also wenn wir irgendwann alle so eine Brille aufhaben, die uns direkt über unseren Köpfen einblendet, wie unser Facebook-Account ist oder wie, oh Gott, alles schrecklich, was ich, an das ich jetzt denke. Unser letzter Tweet, oh mein Gott, nein, den wollte ich löschen. Also, aber wo wir auf jeden Fall halt dann irgendwie, wo wir einen täglichen Nutzen haben, sozusagen, diese Dinge eingeblendet zu sehen. Wenn im Supermarkt die Preise digital eingeblendet werden in unser Sichtfeld und wir sie nicht mehr nachschauen müssen auf altmodischem Papier, wie auch immer. Ja, ich glaube, das ist der Punkt, wenn wir es täglich, wenn wirklich viele Menschen es täglich nutzen, wo man sagen wird, dann ist es da. Dann durchdringt es uns, genau wie bei den Smartphones ja auch. Weil früher Mobile Gaming war halt irgendwie Snake auf dem alten Nokia. Ist auch nicht gedacht, dass es mal so ein Riesending wird, wie es heute ist. Einfach so ein Riesenmarkt und dann kam halt das iPhone. Und hat das sehr einfach gemacht. So, nächstes Thema, über das wir reden müssen, sind Spieleabos bzw. Spiele-Flatrates. Ne? Sowas wie der Xbox Game Pass, wo man einfach ein Abo abschließt und bekommt dann halt hunderte Spiele, die man jederzeit spielen kann. Du hast sowas wie PS Plus, wo ganz viele Spiele mit inbegriffen sind. Du hast Apple Arcade natürlich, ne? Wo sie immer wieder auch Indie-Spiele auf ihre Apple-Plattformen akquirieren, die man da im Abo dann mitspielen kann. Mike, guckt ihr euch sowas an, diese Abo-Angebote? Und ist es gerade für Indie-Studios jetzt ein wichtiges Ziel, damit reinzukommen?
Bevor ich das beantworte, ich gebe auch noch einen letzten Guest zu dem letzten Thema. VR wird die Mini-Disc der Zukunft sein.
In 5 Jahren, pass auf, in 5 Jahren sitzen wir hier wieder zusammen, in der Runde, ich garantiere es euch.
Der MP3-Player wird AR sein und die Minidisc wird VR sein, mein Guess.
Wir werden diese Thesen in 5 Jahren auf den Prüfstand stellen und hier wieder zusammen, egal ob hier dann in dem Moment eine Messe ist, genau. Ja, wir sitzen hier in der leeren Halle.
Ich weiß, wo du arbeitest, wir finden uns,
genau. Das
werden wir machen.
So, sehr schön.
Zu der Frage, das ist kurz um der Heilige Gral. Da reinzukommen. Wir hatten das Glück, einmal eine Kooperation mit Insurmountable über Epic zu kriegen. Mhm. Da gibt es ja diese Gratis-Spiele alle 2 Wochen. Und da reinzukommen, das war für uns ein unglaublicher Bekanntheitsbooster auch. Ich glaube, wir hatten 5 Millionen Downloads oder so. Das ist für ein Indie einfach absurd viel. Das große Problem ist, auch bei Microsoft Game Pass wären wir wirklich gerne drin, weil die Leute, beziehungsweise unsere Spielerinnen und Spieler, die wir halt so analysieren und fragen und kennen, die nutzt das natürlich, weil es preiswert ist. Du kriegst halt unglaublich viel Angebot. Für dich als hochladender Entwickler ist das aber ein ganz böses, zweischneidiges Schwert, weil du kriegst Angebote von denen. Ne? Details darf und werde ich natürlich nicht sagen. Das kommt immer auf das Spiel drauf an. Mhm. Aber so ein Indie wie wir, die werden da mehr oder weniger höchstwahrscheinlich abgezockt, richtig. Und dann brauchst du wirklich deine 5 Millionen Downloads, um überhaupt ein bisschen Cash zu machen. Du wirst ganz normal ähnlich über YouTube und Co. dann bezahlt. Pro 1000 Downloads gibt es dann 50 Cent oder sowas in der Richtung. Naja, wenn du eine Entwicklungskosten von 500.000 Euro hast, kannst du dir hochrechnen, wie viele Spiele du verkaufen musst auf der Plattform. Problem 1 also, du willst rein, Bekanntheit ja, aber die Kohle, da muss dann richtig viel kommen. Und Problem 2 kennen, glaube ich, auch die meisten. Wie viele Streamingdienste hast du jetzt schon? Es geht nicht nur vom Stream von Musik, Hörbücher, Podcast, Netflix und Co., wie sie alle heißen, zum Film und Serien konsumieren. Jetzt geht es beim Spielen auch weiter. Das sind auch schon viel zu viele eigentlich. Dann fangen die Leute an, sich zu entscheiden, zu selektieren, damit irgendwas wegsterben. Auf welches Pferd setzt ihr jetzt? Ne? Natürlich müsstest du sagen, Platzhirsch in meiner Welt ist und bleibt der Game Pass im Moment, weil Microsoft so eine Übermacht einfach hat. Du hattest auch die Übernahme vorhin angesprochen schon. Ja, wir würden da trotzdem alles für geben, um da reinzukommen, bin ich ganz ehrlich.
Ja.
Weil zum Wachsen, zum Bekanntheitsgrad alleine mega ist und du kannst das nicht mit irgendeiner Werbung vergleichen, wenn du da irgendwie aufploppst als Game Pass. Das sehen Millionen Menschen. Großartig, also ja.
Ja. Aber dann graust es dir doch vor der Zukunft, oder hier? Weil wenn das noch wichtiger werden sollte, dass noch mehr Leute da reingehen in diese Abos und noch mehr Leute du eigentlich quasi fast schon gezwungen bist, damit drin zu sein, um halt einfach große Zielgruppen zu erreichen,
es gibt kein schlimmeres Thema auf jeder Abendveranstaltung, wenn du mit Entwicklerinnen sprichst, als genau diese Angst. Da geht die
Musik aus und alle gucken dich an. Hast du Gaming-Abos
gesagt? Ja, deswegen, jeder hat gesagt, bist du drin? Kannst du da rein? Kennst du jemanden, der mich da reinbringt? Und gleichzeitig sagen dann alle, ja, was ist, wenn nicht? Was ist, wenn du da nicht reinkommst? Was ist, wenn du da abgezockt wirst? Was ist, wenn, natürlich, ich bin auch hier mit der AAA-Games spielt, und ich dann sehe, okay, wie viel Zeit habe ich denn zum Investieren in Spiele? Und dann sehe ich, ich kriege alle Spiele umsonst, weil ich eben diesen Pass habe. Dann spiele ich natürlich erst die AAA-Games alle, dann gehen die kleinen Spiele komplett unter. Publisher, die wir auch brauchen als Indies, die uns eigentlich helfen sollen und mitfinanzieren sollen, die interessiert das auch nicht mehr, weil die alle nur noch gegenrechnen und sagen, was sind Downloads, was sind die meisten Klicks? Also woran alle Netzwerke kranken, krankt das auch. Und ja, das macht uns große Sorgen. Wir gucken da nicht freudig hin und sagen, das wird ganz toll für uns, sondern das wird ein ganz harter Kampf und entweder du wirst mitgenommen und dann hast du wirklich ausgesorgt. Du brauchst dich nie wieder mit Marketingagenturen streiten oder PR-Agenturen. Du bist einfach sozusagen im Club und dann wirst du reich und berühmt. Oder aber du gehst knallhart unter und so wie es oft leider in unserer Branche ist, 99% werden untergehen.
Mhm. Das ist leider so. Das wäre jetzt auch direkt mein Anschlussgedanke gewesen, aber vorher, Konrad, wie siehst du das?
Da kann ich jetzt gar nicht Kontra geben. Also ganz ehrlich, ich sehe das sehr, sehr ähnlich. Ich sehe das als eine sehr negative Entwicklung, die leider stattfinden wird, weil alles weist darauf hin. Und ich sehe das sowohl für Spieler als negativ, als auch für uns als Entwickler. Mhm. Weil das eine ist halt das Problem, was jetzt der Mike schon sagt. Als Entwickler bist du halt im Prinzip dann den Plattformen ausgeliefert. Das heißt, es gibt keinen Wettbewerb, es gibt keine Möglichkeit als kleines Indie-Team oder als neues Indie-Team. Wir haben so viele bei uns hier am GamesXR hinten stand, ganz viele kleine Indies an dem Stand, die alle hier aus der Region kommen und ihre Spiele zeigen. Und die haben die teilweise als Ein-Mann-Teams gemacht. Die haben null Chance, dort reinzukommen. Mhm. Und wenn wir uns in der Welt hin entwickeln, wo es quasi nur noch diese Abo-Services gibt, dann wird niemand mehr Spiele kaufen, weil er hat dann jeden Abo-Service abonniert und denkt, wenn ich jetzt schon 100 Euro im Monat für Spiele-Abo-Services ausgebe, da kaufe ich doch nicht noch was extra. Das heißt, entweder man ist da drin oder man verdient gar kein Geld mehr. Und das geht in eine Richtung, wo wir vor 20, 30 Jahren schon mal waren, wo du entweder einen großen Partner und Publisher hattest, der dich auf eine der Hardware gebracht hat, oder du einfach nichts machen konntest. Das heißt, diese ganze Vielfalt, die entstanden ist, dadurch, dass jetzt Game Design und Game Development so groß geworden ist, weil es einfacher wurde durch Engines wie Unity und Unreal, aber auch durch, weil es immer mehr Hochschulen gibt, wo man das studieren kann, wo man das lernen kann. All das wird damit wieder ein bisschen zusammengedampft zu nur für große Studios und wird damit echt schwierig. Und auf der anderen Seite sehe ich das auch für Spieler furchtbar. Ich habe das genauso. Wir haben Netflix, Disney Plus und Amazon Prime und wie sie alle heißen. Und ich finde das furchtbar mit den Exclusives. Und machen wir uns nichts vor. Das wird bei den Streaming-Diensten für Spiele, also bei den Anwohnern, genau das Gleiche werden.
Es begann mit Musik, glaube ich, ging dann über zu Filmen. Das wird der nächste Schritt bei Spielen werden.
Und dann wird es nur noch Exclusives geben. Und dann heißt es ja, wenn du alle Spiele haben willst, dann musst du aber jeden Service abonnieren. Und dann hast du am Ende 50 oder 70 Euro im Monat, die du bezahlst. Und dann denkst du dir, ja gut, okay, ich spiel das Spiel jetzt, ich schaffe eh bloß ein Spiel im Monat zu spielen. Also so Leute wie wir, die haben jetzt abends nicht mehr so viel Zeit, ne, zum Zocken. Und dann so guckt man sich ein cooles Spiel raus und dann zockt man einen ganzen Monat oder zwei an diesem Spiel, bezahlt aber trotzdem alle Streaming-Services, von denen ich auch gar nichts sonst weiter brauche. Ne?
Ja, aber man könnte auch auf der anderen Seite sagen, es gibt auch eine Hoffnungsschimmer zum Thema Spielverhalten, was du gerade sagst. Elden Ring dürfte, glaube ich, jeder, der das hier gerade irgendwie mal sieht, dürfte ein Begriff sein.
Ja, schon mal gehört.
Und es gibt, ich glaube, die Hauptkampagne spielt man in 20 Stunden oder so durch und willst es komplett machen, bist du hunderte Stunden beschäftigt, Thema Witcher und so weiter, brauchen wir alles nicht sagen, wie viel Zeitfresser, da sind wir aber gar keine Zeit mehr hart. Open-World-Spiele generell, die alle AAA-Niveau haben und wunderschön aussehen, das ist die eine Spielerschaft. Oder Fortnite, wo man sich dann 100.000 Stunden drin verliert, weil man eben seinen Clan da hat. Und dann gibt es aber die andere Spielerschaft, und das sehen wir ganz deutlich in den letzten Jahren, da bin ich auch sehr überrascht, dass das tatsächlich so funktioniert. Die wollen wegsnacken. Die wissen, dass sie nicht viel Zeit haben. Auch das Überangebot, ich brauche noch Zeit für TikTok, ich brauche noch Zeit für teilweise Real Friends und so weiter. Und ich würde gerne ein Spiel von A bis Z mal spielen. Und das merken wir im Indie-Bereich halt ganz stark. Und das ist unser Hoffnungsschimmer, dass vielleicht eine Plattform entsteht, die es jetzt noch gar nicht gibt, die auch ein Abo-Modell hat, die aber eben nur für diese kleinen Sachen sind. Und das wiederum könnte dann Sinn machen, dass ich sage, ich zum Beispiel werde im Leben nicht ohne Werbung oder was zu machen, aber Paramount noch irgendwie, ich wusste gar nicht, dass Paramount auch einen Streaming-Dienst hat, so viele gibt es schon im Detail, sondern man hat halt so die großen und ich nehme mir das raus, was ich will und das wiederum traue ich dem Markt dann schon zu, dass das ein bisschen reguliert. Die Frage ist, wer ist hier sozusagen der den Stein ins Rollen bringt und Ich glaube, es mangelt nicht an den ganz Kleinen, die wirklich, auch das kennen vielleicht die einen oder anderen, wir hatten vorhin drüber gesprochen, Vampire Survivors. Mhm. Ne, das ist so ein ganz kleines Spiel. Ich glaube, das sind 2 oder 3 Italiener oder so, die das zusammengehämmert
haben. Glaube ich, ursprünglich aus oder mit italienischem Namen so.
Irgendein bekannter Publisher, Mensch, den ich kenne, der hat mir das erzählt, dass genau. Das ganz nette Jungs sind und deswegen dachte ich Mehrzahl. Und da sind ja auch alle durchgedreht bei dem Spiel, obwohl es aussah wie ein HTML-Spiel von vor 10 Jahren. Ja. Und wenn es da eine Streaming-Plattform gäbe, dann sehe ich da wiederum auch Chancen und sie sagen, gut, dann macht ihr euer AAA-Zeug und die bekannten Supertitel, die auch immer schlechter abschneiden, nebenbei gesagt. Also ich glaube, die Leute haben auch langsam einen Punkt erreicht, wo sie sagen, noch ein Battlefield, was wieder so und so weiter. Naja, man weiß es nicht. Ich bin großer Fan gewesen von der Reihe.
Das aber sagen vielleicht die Leute ist das bei Battlefield schon seit Jahren. Ne? Das nächste, wenn da wieder. Nein, Quatsch. Ja, aber du hast vollkommen recht. Ich glaube, Konrad hat eine Idee, wo dieses Abo herkommen könnte.
Nee, ich muss leider Hoffnungen zerstören.
Oh nein. Ja,
sowas gibt's schon. Oh. Und zwar im Bereich VR. Wir sind Teil von so einem Streaming-Service, das nennt sich Viveport. Mhm. Und dort kann man ein Abo abschließen und für 9,99 € kann man alle Spiele von denen, die haben, in VR spielen, so viel man will. Und als Entwickler wird man dann anteilsbelohnt. Also je nachdem, wie viel dein Spiel gespielt wird, kriegst du dann gut geschrieben. Und das ist ein super faires Geschäftsmodell, was die haben. Ich finde, das ist auch für Spieler eigentlich cool, weil gerade VR ist ja noch so eine Nische für sich. Da gibt es auch nur den einen Abo-Service. Die haben auch alle großen Spiele, was ich bisher so gesehen habe, also die ganz wichtigen und coolen Sachen. Und trotzdem funktioniert es nicht. Trotzdem läuft es bei dem, was ich so mitbekommen habe, nicht so gut, weil die Leute sich halt dann denken, ehe ich diesen unbekannten kleinen Service nehme, kaufe ich es lieber bei den großen wie Steam oder wie Meta oder sowas in die Richtung. Und da habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass wenn jetzt irgendein kleines Unternehmen sagt, wir machen so einen Streaming-Service für Indies, wo jeder rein darf, dass das in dieselbe Richtung geht, dass das dann einfach nicht akzeptiert wird, weil die Leute dann Angst haben. Die Leute wollen ja eigentlich neben ihrem Steam-Account sowieso gar nichts anderes auf dem PC haben, wo sie ihre Spiele haben. Ne? Also auf Konsole ist es anders, da habe ich sowieso dann von der Konsole die Spiele. Mhm. Aber bei Steam ist ja schon eigentlich da, man will ja eigentlich gar nicht auf dem PC 5 verschiedene Anbieter haben, wo man überhaupt Spiele kauft. Jetzt noch Streaming-Anbieter und wenn dann noch ein Unbekannter kommt, ich drücke die Daumen, dass sowas klappt, aber also ich fürchte, das wird schwer.
Nicht, damit du dich falsch verstehst, das meine ich mit an die Hand nehmen, es darf eben kein Unbekannter sein. Ich weiß, Nintendo hat ja so ein Indie-Beispiel, wo sie sagen, hier gibt es nur Nintendis oder wie die heißen. müssen ja mal Wortspiele bei Nintendo sein. Und das sollte eben sowas sein, dass ich jetzt sage, jetzt kommt ein, ich sag mal was Verrücktes. Jetzt hat Elon mal wieder Bock und gründet irgendwas und der sagt sich so, ich hau mal einen raus.
GamesX.
Und dann feuerfrei. Das muss natürlich dann auch mit hoffentlich den fähigen Menschen besetzt sein, die eben nicht das Ding einfach zumüllen. Aber so aus der ganz harten, wenn ich da an itch.io oder sowas denke, das hat manchmal Downloadzahlen, da fällst du vom Glauben ab. Und das sind richtig unfertige kleine Sachen. Die Leute sind da, die geben dem eine Chance, aber es muss was Vertrauenswürdiges da drüber stehen. Sonst funktioniert es nicht, sonst bricht es zusammen. Wenn wir jetzt als Bytokers Games, was so gut wie keiner kennt, sagt, ja, wir haben hier jetzt eine Plattform gegründet, ja, das ist ein Virus, da ziehst du dir irgendeinen Mist oder so. Das darf es nicht sein, sondern da muss eben was groß hinterstehen. Und ja, es ist mehr oder weniger auch nur eine Hoffnung von mir, ob das hinhaut. Würde ich jetzt auch keine Wette drauf eingehen, eine 5-Jahres-Wette. Also.
Auch da habe ich eine These, die ich auf den Prüfstand stellen wollen würde. Was, wenn Steam das macht? Weil man sowieso über die Jahre immer wieder gemunkelt hat, irgendwann kommt ein Steam 2.0 erstmal. Ne? Wie auch immer das dann aussehen wird. Also irgendwann müsste Valve eigentlich die nächste Stufe seiner Plattform einläuten und irgendwas tun. Entweder in Richtung Streaming gehen, also auch Cloud-Streaming anbieten, der Spiele, die sie haben. Theoretisch könnten sie die Architektur ja aufbauen. Oder sie gehen halt zusätzlich noch, wenn man ein Streaming-Angebot aufbaut, in eine Abo-Richtung, dass sie sagen, hey, wenn ihr auf unserer Plattform seid, dann gibt es hier das kuratierte Valve-Gaming-Abo, wie auch immer, wo man von uns ausgesuchte Spiele dann mit dazu bekommt, die ihr dann aber über Steam einfach spielen könnt. Plus irgendwie noch Goodies für Counter-Strike und Team Fortress und weiß ich nicht, Dota 2 oder sowas, weil wir wissen eh, da sind
kannst
die meisten Leute gerade.
Hm? Kannst mich eintragen. Finde ich gut.
Glaubst du es?
Aber ein Valve wäre es. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Ja, Valve wäre doch. Die haben die Power, die haben das Vertrauen, die haben das ganze Netzwerk dahinter. Ja, schneidet einen Teil ab. Und wirklich nur die, die es wollen. Das ist, glaube ich, auch die Richtung, wo jetzt die Welt sich hinentwickelt hat. Früher hat man den Leuten irgendwas gegeben. Ach, die kaufen es schon irgendwie. Jetzt haben wir so viel Angebot digital auf der Welt. Die Leute suchen sich aus, was sie wollen. Und wenn dann was Funktionierendes angeboten wird, was nach einem, du hast vorhin fairer Deal gesagt, für alle Beteiligten ist, dann wäre Valve sowas. Also ja, kannst du uns gerne als Firma da eintragen, wenn das dann passiert.
Ist es eine naive Hoffnung von mir oder kann es zumindest ansatzweise realistisch sein, dass sowas passiert? Was glaubst du? Du kannst mich auch als naiv bezeichnen.
Weiß ich nicht. Das nee, naiv
klingt immer so halb beleidigend.
Wer kann schon in die Köpfe von denen, wir sagen mal bei uns, am Ende, wenn du hoch genug gehst, sitzt wahrscheinlich leider ein Typ da, der das entscheidet.
Ja, Gabe halt.
Ne? Und den kannst du nicht in den Kopf gucken. Also egal, wie groß die Firma ist, wie verrückt da die Entscheidung ist, brauchen die das Geld mit Sicherheit nicht. Die haben genug wahrscheinlich für die nächsten 30 Jahre schon gesammelt. Wird es eher eine Hardware-Sache, wo die Reise hingeht, weil du hast von das angesprochen, AR und ich auf jetzt verschiedenen Messen und habe da eben auch Feedback-Handschuhe angehabt und den ganzen Käse. Westen, die man tragen kann und sowas alles, da wollen jetzt Valve und Co. anscheinend auch mit einsteigen, munkelt man, weil da angeblich mehr Geld zu holen ist. Deswegen, nee, kann ich nicht bewerten. Es ist eine, ich glaube, das ist dann mein naiver Satz dazu, es ist wirklich eine Hoffnung, dass es noch ein paar Leute gibt, die sagen, es ist genug Spielerschaft, genug Geld für alle da, lasst uns einen sinnvollen Markt wieder aufbauen. Im Moment ist ein bisschen sehr Wild-West gefühlt. Mhm. Mal sehen, ob es einen Sheriff geben wird, aber
ja,
das ist auch nur eine Hoffnung.
Ja, ich würde dazu sagen, Gabe kannst du immer vielleicht schon in den Kopf gucken, wenn dieses Gehirninterface kommt, an dem man mal da mitgetüftelt, mitgearbeitet, mitkonzeptioniert hat.
Neurolink
und so. Dann kannst du jeden Tag die Gedanken von Gabe Newell sehen, einfach auf so einer Website. Das wäre sehr spannend. Konrad, jetzt hast du ja auch, oder ihr habt beide gerade schon auch über diesen Gatekeeping-Effekt gesprochen, den so Spiele-Abos haben. Ne? Microsoft sucht natürlich diejenigen aus, die es im Game Pass haben möchte. Sony genauso, diejenigen, die im PS Plus sein dürfen. Und na, man will, das sind ja kuratierte Angebote. Und was das ja, gerade wenn die wichtiger werden, sehr schrumpfen lassen wird, ist einfach genau diese Spielwiese, ne, über die ihr auch redet. Also sowas wie itch.io, für alle, die das nicht kennen, das ist eine Plattform, auf der man auch als kleines Team selbst Studentenprojekte einfach hochladen kann. Dorfromantik zum Beispiel war dort ursprünglich gestanden in der Version 0. irgendwas, ja, also noch bevor es dann released wurde auf Steam und erfolgreich geworden ist. Also ne, es gibt diese Indie-Spielwiesen momentan, die es ja auch geben muss, gerade damit da halt irgendwie kleine Sachen auch groß rauskommen können, weil man sie da entdeckt und nicht vorher erst bei Microsoft 100 Formulare ausfüllen muss für den Game Pass. Was glaubst du denn wird, gerade wenn wir auch über Steam reden, weil Steam ja auch so eine Spielwiese sein kann, also wir wissen ja alles, was alles auf Steam erscheinen kann, ist auch nicht immer, also, sagen wir mal so, was so Asset-Flips angeht, aus dem Unreal Store und so, ne? Also da ist Steam jetzt auch nicht immer ganz sauber, aber wenigstens sind sie offen, ne? Und erlauben halt viel, was da passieren darf. Glaubst du, es wird verloren gehen? Glaubst du, solche Indie-Spielwiesen werden in den nächsten Jahren weniger oder auch weniger besucht vor allem, weil wenn die Leute halt in ihren Abos festhängen, ne? Wir haben gerade schon Netflix und Paramount und Magenta und sonst was alles Streaming-Services angesprochen, dass dann einfach diese Spielwiesen ein bisschen eingehen, weil keiner mehr hingeht?
Ich fürchte ein wenig, ja. Aber je mehr wir drüber sprechen, glaube ich, dass wenn das so eintritt, dass jeder seinen eigenen Service macht, dass auch PlayStation seinen Miet-Service oder seinen Flatrate-Service macht und dass dann auch vielleicht der Epic Store mit sowas anfängt oder sowas, dann wird Steam das auch machen, definitiv. Also sobald es mehrere große dieser Services gibt, wird Steam das auch machen und Steam wird das auf seine Weise machen. Und ich gehe davon aus, dass es einen relativ fairen Prozess gibt, wie man das reingibt, der quasi nicht über ich kenne jemanden oder nur dann, wenn die Verkaufszahlen gut war sind oder nur wenn es ein großer Publisher ist, sondern Steam hat eigentlich immer, das muss man so sagen, Fairness gehabt für die Entwickler. Früher gab es das Greenlighting, das heißt, da musste man halt Leute begeistern von der Idee und dann durfte man auf die Plattform, jetzt darf jeder auf die Plattform. Dafür gibt es Algorithmen, die einfach nur sagen, okay, wenn viele Leute dein Spiel anklicken, dann wirst du halt prominenter angezeigt, ne? Und wenn sich keine Sau für dein Spiel interessiert, dann halt nicht, ne? Und das ist zwar manchmal hart, weil das zeigt auch Indie-Entwicklern, dass das Thema, ich entwickle einfach nur so ein Spiel, nicht ausreicht. Man muss es auch irgendwie in irgendeiner Form promoten, ansonsten wird daraus nichts. Aber es ist ein fairer Prozess. Und ich denke, dass es sowas dann auch bei den Abo-Services geben wird. Ich denke, dass es von Steam kommen wird, bin ich mir eigentlich immer sicherer jetzt, dass es von denen kommen wird, dass das groß wird und dass man dann irgendein Opt-in-Häkchen hat und sagt, ja, das soll es auch für einen Abo-Service geben. Entweder komplett frei, dass jeder Entwickler einfach sagen kann, ja, ihr könnt es auch im Abo haben und dann bekommt man halt pro Spielminute, die es gespielt wurde, einen Betrag X. Mhm. Oder eben teilkuratiert mit irgendeinem Prozess, wo man dann irgendwie eine bestimmte Mindestanzahl von Spielern haben muss oder eine Mindestanzahl von Downloads oder Reviews oder sowas. Also wie das jetzt auch bei den Steam Cards ist, die ja irgendwann exploitet wurden, wo man dann ein bisschen den Riegel vorgeschoben hat.
Mhm. Ja, das finde ich schön. Damit gibst du mir quasi recht mit meiner These, dass das irgendwie kommen
könnte. Ich möchte nur ganz kurz widersprechen. Also nein. Ja. Darüber werden wir danach
reden. Zu viel harmonieren.
Fair. Nee, ich frage mich gerade das Wort fair und Steam. Da könnte ich, glaube ich, eine Stunde drüber mit dir philosophieren. Wenn du mir nämlich erklären kannst, wie dieser Algorithmus funktioniert, dann das weiß ja kein Mensch. Das ist ja, ich finde das genau Gegenteil von fair. Ich glaube, die letzte Statistik hat Steam gesagt, 270 Spiele pro Tag werden da veröffentlicht. Pro Tag. Mhm. Das muss man sich mal irgendwie geben. Und wie viel kriegen wir davon mit, bitte? Und deswegen, wir hatten mal irgendwann diverse Versuche bei unseren Spielen. Wir haben einiges schon veröffentlicht. Und wir denken, ah, jetzt haben wir den Algorithmus verstanden. Nein, habt ihr nicht. Ja. Deswegen ist das fair, ist, glaube ich, so ein eigenes Thema. Aber ansonsten, ja, wird's.
Das ist ein schönes, separates Thema, das ja. Social-Media-Algorithmen. Also ja. Sie funktionieren alle ähnlich, aber die exakte Formel kennt natürlich keiner. Es geht immer um
nicht mal die Firmen selbst wahrscheinlich.
Um Click-Through-Rate. Ja. Ich gehe auch davon aus, dass es inzwischen alles durch Machine Learning gemacht wird und ja. dass keiner wirklich weiß, was der Algorithmus innen drinne macht. Da wird einfach nur angelernt, die haben sich gut verkauft, schau mal, was bei den Spielen war und dann baue automatisch einen Algorithmus auf. Ne? Ja.
Machine Learning. Sagst du, das ist doch mal, wenn es gerade mal ein Trendthema gibt, dann doch die KI, die künstliche Intelligenz. Wie beobachtet ihr das denn als Indie-Teams? Glaubt ihr, dass die KI, also jetzt, ich will nicht über KI in Spielen reden oder wie intelligent da Gegner sind oder sowas, das ist was ganz anderes, aber glaubt ihr, dass gerade für euch KI Erleichterung bringen kann, so in der Spieleentwicklung, Mike? Also durch, weiß ich, neue Tools, neue Third-Party-Sachen, die man da machen kann? Oder wird eher alles schwieriger, weil dann macht Ubisoft halt eine KI, die jeden Tag eine Open World rausgibt für Assassin's Creed und die Leute spielen gar nichts anderes mehr?
Ja, kommt jetzt drauf an, ne? Wie fatalistisch ist man unterwegs wieder oder so dumm Stay-mäßig.
Sei hoffnungsvoll.
Wir selber testen gerade tatsächlich auch, also du kommst um das Thema nicht drum rum, hast du einleitend vorhin selber gesagt, das geht nicht mehr weg. Wir alle verfolgen das in allen Medien, welche wir auch immer konsumieren, wie die Entwicklung da jetzt exponentiell schnell vorangeht und ob da jetzt ein Riegel vorgeschoben wird oder nicht, das wird die Zukunft jetzt, also die nahe Zukunft, die in den nächsten 5 Jahre definitiv alles zeigen. Mhm. Wir selber testen jetzt auch gerade 2D zu 3D KI. Weil Tatsache ist natürlich, auch wenn Leute mal sagen, Indie-Spiele müssen nicht hübsch aussehen und das ist eine eigene Kunstform, trotzdem einen gewissen Grundstandard erwarten alle Spielerinnen und Spieler zurzeit und Grafik kostet. Das ist einfach das Teuerste, was du haben kannst. Und wenn dir da KI natürlich hilft, yay, hurra, dann gerade machen wir aus einem 2D-Modell ein 3D-Modell, sitzt normalerweise eine Kollegin von uns eine Woche an einem Asset, eine KI sitzt da 10 Sekunden dran und wenn das dann qualitativ in den nächsten 1, 2, 3 Jahren, im Moment funktioniert es noch nicht ganz so gut, aber das wird's, ja, dann Hilfe für uns. In Sachen Bekanntheitsgrad, nächstes großes Problem von Indies, man muss ja erstmal bekannt werden, ich meine, so ein AAA-Studio schreibt eine Mail oder Hi-Fi Rush, wer es mitgekriegt hat, dieses Jahr für mich das geilste überhaupt, machen einen Stealth-Release, ist halt ein Bethesda-Game, du denkst, what? Und aus dem Stegreif irgendwie 2 Millionen Downloads gemacht, die brauchen nichts, wir schon. Macht mir das dann Sorge, dass KI dann sowieso alles im Internet nur noch steuern wird, was News sind, was nicht, was ist wichtig und was nicht. Ja, ich versuche optimistisch daran zu gehen, zu sagen, wenn wir jetzt als Leute, die in dem Bereich arbeiten, lernen, da mitzuarbeiten, dann ja, habe ich Hoffnung, dass KI uns in allen Bereichen eher hilft. Mhm. Bin aber auch auf der Seite, wo ich sage, Spiele sind Entertainment, sind Emotionen pur. Das sind keine Problemlösungssoftwares, die wir hier erstellen. Und Emotionen bei Menschen zu triggern, egal ob durch Furcht, Humor, Action, was auch immer, da wird es jede Menge Menschliches noch geben und deswegen, ja, ich versuche die KI so zu sehen, sie kann uns helfen, sie kann uns ein bisschen Kosten sparen, sie kann uns schneller machen, sie kann uns vielleicht eine Chance geben, mit einem 300-Mann-Studio mitzuhalten.
Mhm. Konrad, wie siehst du das?
Also ich finde das auch spannend und ich betrachte das mit so ein bisschen Abstand gerade. Wir hatten früher, also noch bevor ich in der Spielebranche war, hatte ich mit Machine Learning zu tun in anderen Bereichen, im Bereich Spracherkennung und sowas, Emotionalerkennung anhand von der Stimme und so weiter. Das war super spannend. Und man muss sich halt bewusst sein, die aktuelle KI generiert halt Dinge auf Basis von Dingen, die sie schon kennt. Also sie entwickelt nichts Neues. Das heißt, je mehr man davon einsetzt, umso mehr läuft man Gefahr, indirekt Schema F zu produzieren. Mhm. Das im ganz Kleinen und im Großen. Also wenn ich sage, ich nehme irgendeine KI, die mir zum Beispiel Source Code generiert und die Programmierer entlastet, dann laufe ich Gefahr, dass die mehr oder weniger immer ähnliche Algorithmen nimmt und aber auch immer ähnliche Fehler produziert. Und das bei Grafik ist es ähnlich, da laufe ich Gefahr, dass ich dann immer so einen KI-Stil bekomme. Dass ich irgendwann so wie, ja, das sieht man, das ist immer so ein Standardstil. Keiner kann genau greifen, was denn ausmacht, aber man merkt dann, ja, das ist halt, die wirken immer so, das sieht man halt so. Ne? Mhm. Und das ist so ein bisschen eine Gefahr, die ich sehe. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch ein riesiges Potenzial in der Zukunft an der Entlastung. Also wir wollen jetzt in Zukunft beim Thema Prototyping das mit einsetzen, also gerade für Concept Artworks. Also was wir aktuell machen, so zum handgezeichneten Sketches und so weiter, teilweise Fotobashing, das ist eine Möglichkeit, sehr, sehr schnell Concept Arts zu machen und hilft auch, das zu visualisieren, wie soll der Gegner später mal aussehen, was soll der für eine Wumme in der Hand haben und sowas. Und da denke ich mal, ist KI noch cooler, weil man sich einfach mal innerhalb von ein paar Sekunden einfach mal 30 verschiedene Varianten generieren lassen kann und dann guckt, oh, in die Richtung können wir gehen, bevor man dann sagt, so und den zeichnen wir jetzt aber mal von Hand, so wie er wirklich sein soll. Ich sehe aber auch mit Sorge den Teil, wir arbeiten mit Visual Studio, da gibt es schon seit einer längeren Zeit eine integrierte KI, die nicht so mächtig ist wie ChatGPT, aber die vorher ahnt, was der Programmierer programmieren will.
Ja.
Und das Problem ist, das sorgt regelmäßig für kleine Fehlerchen. Das heißt, das Ding ist, wenn man sich als Entwickler immer mehr darauf verlässt, dann neigt man dazu, einfach mit Tab zu bestätigen, ja, da weißt du schon, was ich mache, da weißt du schon, was ich mache. Und dann übersieht man gerne mal, so wie in der einen Schleife muss ich halt nicht von 0 bis Anzahl der Gegner zählen, sondern von 0 bis Anzahl der Gegner minus 1 oder von 1 bis Anzahl der Gegner oder so kleine und die macht die KI dann immer automatisch so, wie sie standardmäßig hat. Und ich denke aber in dem Moment nicht mehr mit, sondern ich gewöhne mich dran, dass die KI das schon richtig vorhersieht bei bestimmten Codeblöcken. Und das sorgt für eine höhere Fehleranfälligkeit. Das heißt, da muss man mit mehr Testen kontern. Und dort ist noch die Frage, wo ich noch nicht ganz sicher bin, ob sich das gegenseitig balanciert. Also man sagt, das, was wir an Zeitersparnis haben durch solche Sachen, sparen wir immer noch, selbst wenn wir dann einen erhöhten Testaufwand haben. Weil auch dort sehe ich wieder KI, die automatisiert testen kann. Und so im Fazit, in a nutshell, glaube ich, dass wir in 5 Jahren, worum es ja geht, die KI an ganz vielen Stellen in der Spieleentwicklung haben. Gerade wenn es um Grafik geht, weil Grafik ist unglaublich aufwendig, unglaublich teuer, gute Grafik zu entwickeln, weil man ganz viele Leute, die jeden kleinsten Stein, der irgendwo liegt, irgendwo von Hand erstmal 3D modellieren, texturieren, Oberflächen generieren und. Wenn das alles eine KI abnimmt und man nur noch sagt, ja, mach mal 3 Steine, dann geht das viel, viel schneller. Ich glaube, aktuell ist es aber ein bisschen overhyped. Also ich weiß nicht, ob ihr das Konzept von einem Hype-Cycle kennt. Das hatten wir bei VR auch, dass man immer, wenn die Technologie ganz neu ist, ist das so, dass es wie so eine Kurve, die immer erstmal steil nach oben geht. Und dann denken die Menschen halt, mit dieser neuen Technologie kann ich alles lösen. Die kann alles. Und in 3 Jahren gibt es nichts anderes mehr. Alles andere wird verdrängt sein. Und dann stürzt dieses ab, der Hype, in das Tal der Ernüchterung, nennt man das. Wenn man dann merkt, oh nee, es kann ja doch nicht alles. Hier, das geht nicht. Und wenn ich das mache, dann sieht das zwar schick aus in der Präsentation, aber in der Praxis habe ich so viele Folgeprobleme, dass es dann doch nichts erspart. Und dann kommt dieses, man nennt das dann das Plateau der Produktivität. Das heißt, da merkt man, okay, aber bei dem und dem ist das echt gut und hilft das. Und ich glaube, da sind wir noch ein ganzes Stück entfernt. Wir sind gerade, glaube ich, auf der Spitze des Hype-Cycles, wo jeder KI wild um sich schreit und man
es
denkt,
dass es gibt das nur zwei Sachen. Entweder die Welt geht demnächst unter oder aber wir werden alle sonst was für eine Utopia erleben. Genau, da stimme ich dir zu. Das ist genau die zwei Sachen, die es gerade im Moment gibt. Und das kann es nicht sein. Also da gehe ich auch die Welt ein und sage, nee, es wird weder das eine noch das andere in 5 Jahren sein, sondern es wird der Zwischenweg sein. Aber ich muss gerade echt lachen, weil ich daran denke, das, was du beschreibst, ist so die ultimative Autokorrektur-Problematik.
Ja,
genau das stelle ich mir gerade vor, wie du sagst, was habe ich denn für einen Scheiß
hier geschrieben? Bring Bier mit, wir schauen auf Fußpilz.
Ja, genau, das stelle ich mir gerade bei unserem Code-Struktur vor. Ja, genau, schönes Beispiel.
Absolut. Wo ich das weiterspinnen würde, gerade auch das mit dem Code ist ein sehr schönes Beispiel, ist, wenn es um das Thema User-Generated Content geht, was momentan sehr viel wieder, muss man sagen, rumgereicht wird. Denn das hat auch einen Hype-Cycle als Trend im Gaming. Weil alle 10 Jahre kommt jemand und sagt, die Zukunft ist User-Generated Content, also von Spielerinnen und Spielern selbst erstellte Inhalte wie in Minecraft und Roblox. Und ich erzähle die Anekdote immer wieder gerne. Wir haben darüber schon mal einen Podcast gemacht. Und ich habe dann gedacht, naja, guck doch mal, was Ubisoft dazu sagt. Habe ein Interview gefunden mit Yves Guillemot, dem Chef von Ubisoft. User-Generated Content ist die Zukunft und wir bauen da gerade an wichtigen Projekten. Dann habe ich geschaut, es ist von 2006. Okay, aber jetzt kommt es wieder. Ja, also jetzt haben wir wieder so einen User-Generated Content-Boom. In Verbindung diesmal mit genau dieser generativen KI, die du gerade beschrieben hast. Also Roblox hat jetzt auch einen KI-gestützten Editor für User-Generated Content, wo man einfach nur zum Teil Befehle im Klartext eingeben kann, also färbe diesen Block grün oder so, statt halt irgendwie ein Farbcode und Set Color, Hashtag, whatever, kann ich programmieren. Ist das für euch auch ein Trend, den ihr beobachtet, also was User-Generated Content angeht und wie ihr da auch in den Spielen, die ihr in Zukunft machen werdet, mitgehen könnt? Wird das für euch wichtig sein?
Also wenn ich ehrlich bin, wir beobachten das auf jeden Fall und schauen da und überlegen bei jedem Spielekonzept, passt das irgendwo rein? In unseren aktuellen Projekten ist es aber nicht der Fall. Also die Projekte, die wir gerade haben und auch die zwei, die noch in Arbeit sind, die noch nicht angekündigt sind, da ist das nicht wirklich relevant. In den meisten Fällen ist User-Generated Content was für Multiplayer-Games, für Online-Games, wo ich in irgendeiner Form eine Community online vernetze, die dann untereinander die Inhalte austauscht. Und wir fokussieren uns halt mehr auf Singleplayer-Games. Also wir machen so mehr Spiele, die man alleine zockt, so Kleinigkeiten. Und da ist das noch nicht wirklich relevant. Ne? Aber ich sehe trotzdem das Thema als wichtig an, weil einfach die Leute wollen Sachen machen. Und die Leute wollen sie mit anderen tauschen und wollen das auch anderen zeigen. Und je mehr sie Möglichkeiten haben, umso besser ist es auch für ein Spiel. Also es gibt so viele Statistiken, die sagen, dass in Spielen, die Möglichkeit bieten, User-Generated Content einzubringen, die Dauer, wie lange die Spieler das Spiel spielen, um ein Vielfaches höher ist.
Ja.
Einfach, weil die Leute halt nicht nur das Spiel spielen, sondern weil sie dann auch Dinge für das Spiel bauen und dann die Dinge, die andere Leute gebaut haben, spielen und sich das einfach dann potenziert. Ne?
Ja. Mike, wie ist es bei euch?
Erst wollte ich dir auch hart widersprechen, mal wieder, weil ich tatsächlich sage, ja, nichts ist und wird wichtiger werden. Vor allem mit dem vorangegangenen Thema, wenn du mich vor 15 Jahren gefragt hättest, wo wir als Firma angefangen haben, da war Spiele machen, programmieren und ich rede jetzt nicht von den 90ern, man kann wirklich zurückrechnen, auch trotzdem für 99% der Menschen fast schon sowas wie eine Magie. Ne, wie funktioniert es? Keine Ahnung, ja. Spiel ist halt da. Das ist
für mich bis heute so.
Deswegen, ich will da niemanden irgendwie blamen oder so. Aber es ist immer noch für viele Leute so. Und das liegt einfach daran, dass das sehr talentierte Menschen sind, die in dieser Branche arbeiten, die aber auch ihr ganzes Leben daraus ausgerichtet haben. So, jetzt haben wir diese KI-Nummer und gehen diese Bildgenerierungs-Apps, die es ja diverse gibt und so weiter, jetzt Adobe mit Firefly, das ist ja auch ganz simpel gemacht. Jetzt kann jeder auf einmal richtig geile Bilder machen. Du musst kein Artist mehr sein. So, dann gehe ich also den nächsten Schritt und sage, jetzt kann jeder das programmieren mit Hilfe von KI, was er oder sie im Kopf hat. Und dann guckt ihr die Spiele an, die, sage ich mal, einen guten Level-Editor oder irgendwas mitgeliefert haben oder sowas wie Minecraft, die darauf basieren. Die Welt ist im positiven Sinne, die Gaming-Welt, irre. Da sitzen Menschen da draußen, die sind im positiven Sinne wirklich völlig behämmert. Also was die bauen können, das können wir uns nicht mal ausdenken. Unsere Game-Designer sind jedes Mal schockiert. Jetzt gib denen Tools an die Hand und das kriegen wir gerade durch KI sozusagen, damit sie es verstehen, so wie Photoshop konnte vor 30 Jahren auch kaum einer bedienen, mittlerweile haben wir es auf dem Handy und können alle das machen. Bietest du sozusagen mit Game Designern, was wir auch bei vielen, vielen Konkurrenztiteln immer wieder sehen, sozusagen den Grundstock, den Grundstein zu dem Spiel und dann lass die Leute machen, weil das kannst du dir nicht ausdenken, was sich die Welt ausdenken kann. Großes und einziges Problem, was ich wirklich sage, was wir nicht wissen, wie wir das mal unter Kontrolle kriegen, es gibt halt auch sehr viele böse Menschen auf der Welt, die dann nur daran interessiert sind, dein Spiel mit allem, und da braucht man, glaube ich, nicht ins Detail gehen, zu verhunzen, was man überhaupt noch machen kann. Ne? Beleidigen und whatever und Dinge bauen, die einfach, ne, obszöne Zeichen und was weiß ich. Das wird interessant, das dann unter Kontrolle zu kriegen. Aber ansonsten würde ich mich sogar darauf freuen, in 5 Jahren, dass jeder, der aus Leidenschaft gern zu Hause sitzt und sagt, ah, das Spiel ist ganz geil, aber ich hätte gern meinen so ein bisschen, was ich geiler finde vielleicht daran, ja, dann baust du doch selber ein.
Ja.
Und das so leicht, dann großartig, ja. Wird definitiv in 5 Jahren immer mehr der Fall sein.
Ja.
Baut mit. Und die Super Mario Level.
Super Mario Maker.
Das ist ja krank, was da gebaut wird. Da kannst du jeden Profi-Game-Designer ransetzen, der dir sagt, dafür hätte ich ein Jahr gebraucht. Und irgendwer hat das verrückterweise vielleicht in 2 Nächten zusammengeklappt. Mhm. Großartig. Eine Menge Talente da draußen und denen sollte man die Tools geben, um das Spiel zu verbessern, solange sie Gutes im Schilde führen.
Mhm. Das ist, um kurz das Thema obszöne Dinge einzufangen, hätte nicht gedacht, dass ich den Satz hier mal noch sagen werde. Selbst die alten Römer haben ja schon irgendwie Unanständigkeiten irgendwie an die Wände von ihren Steinbauten gekritzelt. Ne? Also das ist, glaube ich, was Menschliches so ein bisschen. Aber natürlich musst du auch viel aufpassen, was dann da passiert in deinem Spiel. Ist das, also, aber würdest, das war jetzt ein sehr klares Plädoyer für User-Generated Content und die, was es halt Cooles hervorbringen kann. Aber ist das nicht auch ein bisschen eine Bedrohung für das klassische Game, also so wie ihr es auch macht beispielsweise, dass wenn man irgendwie sagt, okay, die Leute hängen dann halt in einem Roblox fest oder was auch immer in 5 Jahren das neue Roblox ist, vielleicht kommt ja da wieder was halt noch mehr Editoren, noch mehr Möglichkeiten einfach bietet, dir da eigene Minigames zu bauen und so, ist es da nicht wieder ein Gatekeeper, ein Riese am Markt mehr, der Leute wegzieht ein bisschen von Indies und Co.?
Ja, aber ich glaube, dass es immer noch, der Markt ist groß genug. Es gibt schätzungsweise 1 Milliarde aktive Spieler auf der Welt. Und da gibt es genügend, die sagen, ich habe da Bock drauf. Ich zum Beispiel habe in meinem Leben noch nicht Lego verstanden. Ich raff's nicht, weil man da Spaß mit haben kann. Ja, du hast lauter kleine Steinchen und puzzelst dir ewig einen ab. Dann hast du was, mit dem du nicht mal richtig spielen kannst. Weil fass es bloß nicht an, es könnte kaputt gehen. Ja, wir alle wissen, was das für ein Riesentrend ist, was das für ein Markt ist, was das für Leute begeistern kann. Und so wird es Leute geben, die auch Spiele mitdesignen wollen und so weiter. Ich zum Beispiel habe noch nie Super Mario Maker auch nur gespielt. Ne? Das ist einfach nicht mein Ding ist. Geschweige denn mich hingesetzt. Und das, obwohl mein Job ist, Spiele zu machen. Ich glaube, dass der Markt groß genug ist und je mehr Zugang dazu haben, vielleicht denken wir manchmal auch noch gerade in der westlichen Welt, wir haben jetzt letztes Jahr ein bisschen unsere Fühler mal auch in die östliche, in die asiatische Welt ausgestreckt, was da noch an Menschen sitzt, das vergessen wir manchmal. Das ist mathematisch gesehen eine Masse, die einfach, da gibt es genügend für alle. Das ist so ein bisschen der kindliche Satz vielleicht, aber die werden das bauen und spielen und machen. Und die anderen sagen sich, nee, ich will entertained werden, ich will was Fertiges kriegen, ich will nicht, ach, jetzt baut sich das wieder auf und Stars, das wie viele Jahre basteln da Leute schon dran rum und du fragst dich, das ist doch gar kein Spiel. Das ist doch, die fliegt doch die ganze Zeit nur von A nach B die ganze Zeit und macht nichts. Aber die Leute stecken hunderte von Millionen Dollar da rein.
Also, ja. Oh, jetzt bringst du aber hier die kontroversen Themen aus Tableau, die wir nicht mehr besprechen können.
Mal in der Kürze Sonntag der Zeit. Morgen hauen wir mal raus.
Ja, der Chat dreht durch. Nee, noch nicht. Gott sei Dank.
Ich muss erstmal ja hart widersprechen. Also,
sehr gut.
Was gibt's Geileres, als sich ein X-Wing aus Lego-Steinen zusammenbauen und auf den Schreibtisch zu stellen? Also,
das ist korrekt, dem stimme ich zu.
Also, da muss ich auf jeden Fall. Bei den anderen Themen bin ich so ein bisschen dabei, ein bisschen nicht. Also, es ist natürlich schon Konkurrenz. Man muss aber sehen, es ist immer. Also, eigentlich ist heutzutage jedes Medium Konkurrenz für jedes Medium. Das heißt, wenn ich als Indie-Entwickler ein Spiel mache, dann ist für mich nicht nur ein anderes Indie-Spiel theoretisch eine Konkurrenz, sondern auch jedes MMORPG und Netflix und Amazon Prime und alles, was die Aufmerksamkeit meiner potenziellen Zielgruppe auf sich zieht. Denn heutzutage haben wir so viele Möglichkeiten, unsere Zeit zu verbringen und so wenig Zeit, dass man, es geht eigentlich nur um Zeit der Spieler. Ne? Und alles, was in irgendeiner Form eine Zeitsenke ist. Und da brauche ich jetzt gar nicht auf Roblox zu gehen. Da gibt es auch schon World of Warcraft oder MMOs, die einfach Leute quasi für unendlich viele Stunden in den Bann ziehen, wo die zocken. Heißt natürlich, dann zocken die keine anderen Spiele. Ne? Das ist so das eine. Auf der anderen Seite bin ich aber vollkommen bei dir. Es gibt so viele Zocker, da findet jeder seins. Da findet jeder sein eigenes Ding, wo er Lust hat und was er gerne macht. Und der eine, der baut halt und kreiert lieber und erstellt was und teilt das mit anderen. Der andere, der macht lieber ein MMO, spielt mit anderen zusammen. Und der nächste, der macht halt lieber Singleplayer-Games und sagt, okay, jetzt bin ich mit dem einen durch, jetzt nehme ich mir das nächste. Und ich denke, dass User-Generated Content deswegen in der Zukunft weiterhin einen Inhalt haben wird. Aber es wird jetzt nicht so das eine große Ding werden, sondern es wird einfach, ja, so wie vor 10 Jahren und vor 10 Jahren eine Sache sein, die weiterhin wichtig bleibt und interessant bleibt, aber nicht irgendwie alles andere verdrängt und das Einzige ist, was übrig bleibt.
Sehr schön. Ein sehr schönes Schlusswort für unseren Talk. Ich glaube, wir könnten jetzt hier noch 3 Stunden lang sitzen und weiterreden über die Zukunft des Gamings, aber dann machen wir es doch einfach bei anderer Gelegenheit. Plus, wenn wir in 5 Jahren dann genau hier in dieser Halle zusammenkommen, um unsere Thesen zu überprüfen, bin ich einfach sehr gespannt, wie sich alles verändert haben wird im Jahre 2028. Jetzt muss ich, das ist Mathe. Oh, da muss ich jetzt echt rechnen. Vielen Dank euch beiden. Ich sag's nochmal, Bytewalkers Games arbeitet momentan an Beat Slayer, einem Rhythmus-Top-Down-Action-Spiel, um es mal so kurz zusammenzufassen, und haben Insurmountable gemacht, das Reinhold Messner Bergsteiger-Spiel. Also für alle, die sich das mal anschauen wollen, plus Fusion Play mit Across the Valley unterwegs als Bauernhof-Job-Simulator, haben wir jetzt gelernt, auf PSVR 2. Vielen Dank euch beiden.
Danke, Björn.
Dankeschön.